Hartgecheckt.
Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hartgecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Es ist die 67. Ausgabe, aufgezeichnet am Mittwoch, 26. März. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite Marinus Obermeier, mein Redakteurskollege. Servus, Marinus.
Servus, Thomas.
Und unser heutiger Gast ist Verteidiger Maximilian Vollmeier. Servus, Max.
Servus.
Ja, es geht natürlich um die Playoffs und das Saisonaus für die Star Wars Rosenheim. Im Viertelfinale hieß es nach 5 Spielen 1-4 gegen die Dresdner Eislöwen. Ja, so jetzt ein paar Tage danach, Max, hast du schon verdaut?
Ja, habe ich schon. Mal ganz ehrlich sein, für mich war das ja eher ein bisschen schwierig, während die Playoffs dann einzusteigen. Und ich habe gesehen, dass die anderen, die waren einfach noch mal ein Glas stärker, mal ganz ehrlich sein. Und haben wahrscheinlich auch ein bisschen Kräfte geschonen können über die ganze Saison, das, was wir nicht gehabt haben. Und ja, haben dann eine souveräne Leistung obergerissen, würde ich mal sagen.
Ja, wenn wir auf die Serie zurückschauen, was dazu denn kurz und knapp sagen, was war denn entscheidend letztendlich?
Entscheidend, mal ganz ehrlich sein, waren unsere Fehler, weil die haben eigentlich nur immer von unseren Fehlern profitiert und von den Strafzeiten, weil die haben ein gutes Powerplay gehabt und haben es immer noch. Und sonst, wenn du schaust, ja, bei einem Tor habe ich jetzt eine Erinnerung, da kommt der Pass aus der Ecke direkt in unseren Slot, eine vom eigenen Mann, und ich glaube, Fox war es dann, der wurde halt dann eiskalt reinhaut.
Der ist von der eigenen Spielerbank gekommen.
Ja, genau.
Genau, da war der Blick vielleicht dann nicht ganz da oder die Konzentration auf den Spieler.
Ja, also die haben wie gesagt eigentlich eher von unseren Fehlern profitiert und da waren sie halt dann eiskalt.
Dresden hat ja von Haus aus also in der Saison einen relativ breiten Kader gehabt. Das wird dann am Ende auch mitentscheidend gewesen sein, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben ja, glaube ich, wo der Hauni raus war, dann war ich ja auch raus. Dann der Stefan noch, dann hast du ja eigentlich mehr oder weniger mit 2,5 reingespult. Also, und wenn halt dann der erste Reihe statt 18 Minuten Eiszeit 25, 26 hat, das merkst du halt dann irgendwann.
Spiel 4. Der Sieg zu Hause. Im letzten Heimspiel dann nochmal ein Sieg. Ich glaube, das war schon nochmal ein bisschen versöhnend, oder?
Ja, definitiv. Also da haben wir weniger Fehler gemacht, da haben wir profitiert von Ernere. Und dann machst du in der Overtime das Tor und kriegst dann nochmal einen Aufschwung. Und wir sind dann einen Tag eher nach Dresden gefahren. Also der Wille war auf alle Fälle da, der Kampf auch. Aber im Endeffekt hat es halt dann nicht gelangt.
Ja, du sagst, es hat nicht gelangt. Es war Aufschwung da, man hat es auch gemerkt. Die Mannschaft hat wollen, also der Kampf, der Einsatz war ja da. Wieso hat es dann im 5. Spiel nicht mehr so ganz funktioniert?
Ja, gute Frage. Das erste Tor haben wir leider nicht geschossen und dann kriegst du eins, dann machst du einen blöden Fehler, dann kriegst du das zweite und dann plätschert es so dahin. Dann musst du hinten irgendwann einmal aufmachen, mehr in die Offensive, du brauchst halt 2 Tore und dann kriegst du das dritte, vierte, fünfte.
Ihr habt ja in der ganzen Serie, glaube ich, in keinem Spiel mehr als 2 Tore geschossen. Jetzt, wenn man in einem 5. Spiel 2-0 hinten liegt nach dem ersten Drittel, ist das im Kopf drin, dass man das vielleicht, dass das extrem schwierig wird, das aufzuholen?
Ah, das glaube ich eher nicht, weil wir haben während der Saison waren wir oft in Rückstand. Auf einmal schaue ich dann wieder rein und denke mir so, wow, krass, jetzt haben sie 2 Tore geschossen oder 3 schnell. Und das geht im Eishockey so schnell, also da ist es wurscht, ob du 2 Tore mal hinten bist, auch in so einer Playoff-Serie, ein Spiel 5. Da können wir schnell 2-3 Tore fallen.
Es ist ja oft in so einer Playoff-Serie, ja, das Kleinigkeiten, Spitz-auf-Knopf-Geschichten, ihr wart 3-mal 1-0 fahren. Das hätte eigentlich schon so ein bisschen das Momentum sein können für euch, oder?
Ja, also wenn ich die Spiele so gesehen habe, wir waren 1-0 vorne, wie du schon gesagt hast, dann bist du auch noch am Drücker, hast du mal 5-3 Überzahl. Ja, dann müsstest du halt mal ein 2-Tor nachschieben und dann kannst du ein bisschen beruhigter weiterspulen. Aber so schießt du es halt nicht und das rächt sich dann, das gibt dann denen eine Energie. Und dann kriegst du das 1-1 und dann ist wieder, wie du gerade gesagt hast, spielst auf Knopf und wer das nächste Tor schießt, der gewinnt das Spiel dann nicht. Und so war es halt dann auch immer.
Ja, schauen wir doch mal aufs Powerplay. Vor allem in den ersten zwei Spielen war das Powerplay letztendlich entscheidend. Beide Siegtore für Dresden waren in Überzahl. Ihr habt auch die 5 gegen 3 Möglichkeit gehabt. Schauen wir mal auf euer Powerplay erst. Was hat denn nicht gestimmt? Was hat denn nicht Zambas, dass es nicht funktioniert hat?
Boah. Ja, die haben, glaube ich, was soll ich sagen, die haben am Anfang war der Wille da drinnen gestanden zum One-Timer-Schießen, die haben die sehr gut rausgenommen. Da ist immer ein Verteidiger rausgekommen, der wo den Schuss blockt hat. Und das ist halt dann, wenn da halt die Waffe fällt, das ist wie in der NHL, wenn du bei Washington schaust, wenn der Ovechkin halt dann zu ist, ja, dann ist es auch ein bisschen schwieriger für die zum Spielen. Und so war es halt bei uns auch. Und dann hat der halt oft den Mann angeschossen, dann hupft die Scheiben vielleicht aus, ja, dann sind wieder 30 Sekunden von der Uhr und so schnell tickt halt dann einmal auch das Powerplay runter.
Du warst ja diesmal nicht dabei im Powerplay, bist ja normal einer der Powerplay-Spieler, aber aufgrund von der Verletzung oder von der langen Pause warst du jetzt nicht in die Special Teams dabei. Wie war jetzt das von dir, für dich von draußen dazu zum Schauen, wenn da so das Powerplay läuft?
Oh ja, also ich, beim ersten Spiel, ich habe ganz ehrlich, ich habe mit unseren Coaches geredet und die haben gesagt, du, wir führen die langsam ohne. Ich habe da nicht viel Wechsel gehabt. Ich weiß nicht, was ich gespielt habe, 12 Minuten oder was, aber einfach nur zum Reinkommen. Ich war, glaube ich, eine Woche am Eis oder was, wenn überhaupt. Also ich habe ein paar Trainingseinheiten gehabt, ich habe noch nicht wirklich mit Vollkörperkontakt trainiert gehabt, nur glaube ich, eine Trainingseinheit war dann Vollkörperkontakt und dann gespielt und mei, klar, du denkst dir dann so, okay, den Pass hätte ich vielleicht auch anders gespielt oder so, aber im Endeffekt, die sind so aggressiv gekommen, wahrscheinlich hätte ich auch da keine andere Option gehabt, dass ich die Safety-Varianten nehme und den Pass lieber nach außen spiele, bevor ich den irgendwie durch die Box durchjage.
Du warst ja in der Saison schon mal zu Gast bei uns, Folge 41. Lohnt sich auf alle Fälle nochmal zum Reihen. Auch da haben wir schon über das Powerplay gesprochen. Und ja, ich würde gerne mal kurz reihen, was du da gesagt hast.
Ja, das ist, ich glaube, da haben wir zwei gute jetzt mittlerweile. Also ja, mit Manu und mit Travis, die wo wirklich vor dem Tor gute Arbeit machen. Nein, wir müssen halt dann die Scheiben durchbringen oder die halt dann die Jungs, die wo schießen, so gut freispielen, dass eben dann hat wirklich nur noch der Screen und der Schuss dann da ist. Aber das ist nicht so leicht. Also es, da sagt sie es leicht in der Kurve und du, ja, das Powerplay war halt wieder scheiße, hey, was haben sie denn da wieder zusammengespielt? Es ist alles nicht so einfach. Also,
der Gegner spielt
auch mit. Ja, also der steht nicht nur da wie Pylonen, sondern der kommt halt einmal hart, der hat halt einmal da einen Schläger da, wo vielleicht, wo es im Training alles super funktioniert. Ja, und im Spiel ist halt dann da jetzt mehr ein Mann und ein Schläger dazwischen. Ja, dann schaut das halt alles so aus, als könnten wir nicht Powerplay spielen.
Es waren 20 Powerplay-Versuche in den 5 Spielen, kein einziges Tor. Ich muss aber auch dazu sagen, und deshalb habe ich mir das Gespräch nochmal rausgesucht, ich glaube, dass Dresden das unglaublich gut gemacht hat. Diese 4 Spieler, denen ich aus den Birken hat gar nicht so viel halten müssen. Sie sind so gut gestanden und haben so gut abgeblockt und abgefischt, dass kein Weg durch war. Für mich hat das keine Mannschaft, glaube ich, bis jetzt so gut gemacht wie Dresden.
Ja, ich muss auch sagen, also die Dresdner sind sehr aggressiv gekommen. Die haben immer, wir haben dann ein paar Mal umgestellt, da war einer Charlie draußen und der Stretchy als Bumper in der Mitte. Die haben fast keine Zeit nicht gehabt, dass sie die Scheiben mal, wenn es einmal ein wappliger Pass war, dass sie die Scheiben unter Kontrolle bringen, weil da sofort ein, zwei Männer gekommen sind. Die haben sehr gut verschoben. Und dann hast du eigentlich meistens den Risky Pass spielen müssen durch die Box durch, ja, und wenn der nicht ankommt oder über das Schlägerbladel hupft, ja, dann ist es halt wieder vorbei, weißt du, dann muss er wieder neu anfangen. Und ich muss sagen, das haben die wirklich, die haben sehr gut gekillt. Und wie gesagt, halt dann immer mit dem Mann oder mit dem Verteidiger, der rausschiebt auf unseren Shooter, der wo halt jetzt mal Scheiben blockt hat, haben sie da, muss ich sagen, ein bisschen Glück gehabt. Also,
was tut man dann dagegen?
Ja, es ist schwierig. Die Jungs haben bestimmt, wir haben
alle Möglichkeiten.
Ja, wir haben auch Video geschaut und die haben bestimmt auch irgendwas sie rausgesucht, wie so eine Spielmenge, aber ja, im Endeffekt hat es nicht funktioniert.
Diese Dresdner Top-Reihe, Jürgen, Fox, Turnbull, ja, auch Leblanc ist natürlich ein Top-Spieler, die haben natürlich haben groß aufgedreht, glaube ich, jetzt in die Playoffs. Sind das so Playoff-Spieler?
Ich muss sagen, ich habe die gar nicht so stark gefunden. Klar, sie haben dann die wichtigen Tore geschossen und so, aber die haben jetzt nicht so viel fürs Spiel investiert. Also defensiv waren die jetzt, klar, sie sind da gestanden, aber da haben die sie eher geschont. Die sind halt dann nach vorne, sonst halt dann ausgeschwärmt. Und mei, dann sind es halt gute Kaliber, da die mal sagen, die wollen dann wissen, was vorher steht. Also, die haben schlau gespielt, die haben nicht hart gespielt, aber schlau.
Du hast die Härte jetzt nicht hart im Spiel, aber dieses Geplänkel danach?
Ah, muss ich ganz ehrlich sein, das ist einfach nur Schwachsinn. Also jedes Mal dann nach dem Pfiff noch mal anderes Schirm vor dem Tor, hätte es meiner Meinung nach nicht sein müssen. Wenn, dann fahre ich halt einen zusammen oder dann schlage ich mich nach dem Check einmal, aber nicht das ganze Zeit das hin und her geschubst oder vor dem Tor. Wenn der Torwart die Scheibe sicher hat, dann muss ich dann nicht nur einmal das Gesicht reingelangen oder nachschlagen. Also das.
Ja, das ist das, was mich auch ein bisschen aufgeregt hat. Also nach jeder Szene war irgendeine Handschuhe im Gesicht.
Ja, furchtbar.
Und in Spiel 5, wo sie es ja zusammengerissen haben, die Dresdner, oder auch dann schon gegen Ende Spiel 4 in der Verlängerung, da hat man gesehen, was eigentlich Rosenheim-Dresden für richtig schönes Eishockeyspiel sei hätte können, wenn man nicht vorher diese Geplänkel gehabt hätte.
Ja, die wollten halt bei uns unter die Haut kommen.
Ja.
Die wollten halt einen vielleicht aus dem Konzept bringen. Und also ich habe es einfach nur furchtbar gefunden. Also zum Beispiel, glaube ich, es war Spiel 5 in Dresden, da hat der eine Verteidiger, bevor es überhaupt losgegangen ist, bevor der Schiri das erste Bulli gemacht hat, hat der schon einen Stretchy belabert und dann gibt er ihm eine Verwarnung, eine zweite Verwarnung. Ja, dann tut mir leid, dann muss der Schiri ja sagen, jetzt schleichst du, jetzt gehst du aussehen. Da muss ich gleich ein Zeichen setzen und sagen, du, das machen wir halt nicht mit den ganzen Trash-Talk-Schmarrn, ich setze die gleich aus.
Also lieber mal ein Spiel mit 70 Strafminuten.
Ja, du, ganz ehrlich, wenn jetzt mal das Mundwerk aufgeht, dann muss ich sagen, raus.
Kollege Turnbull hat, glaube ich, ein großes Mitteilungsbedürfnis gehabt.
Ja.
Aber los mal's. Danny aus dem Birken. Natürlich mit einer grandiosen Leistung. Oskar Autio, sie haben nicht viel nachgestanden. Es ist schon gewaltig, wenn Torhüter über 94% Fangquote in den Playoffs hat. Aus dem Birken war dann, glaube ich, bei über 96%. Warum ist der so schwer zum Bezwingen gewesen?
Oh, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe von den Torhütern jetzt keinen Unterschied her gesehen. Oh. Wirklich, die haben beide das, was sie zum Fangen gekriegt haben, haben es gefangen. Und das, wo halt dann wirklich die zweiten Scheimer, die haben halt die Dresdner wirklich gut verteidigt. Und da haben halt wir wahrscheinlich ab und zu mal geschlafen, mal ganz ehrlich sein.
Ja.
Und deswegen hat der vielleicht jetzt 96% und der Oskar nur 94 oder was gesagt hast.
Was ja auch grandios ist.
Ja, natürlich. Also, aber da haben die halt, da haben die Verteidiger ein bisschen einen Job gemacht dann.
Es ist ja irgendwo einfach eine Qualitätssache für die Schüsse. Man Dresden hat vor allem in den ersten Spielen ja kaum gute Schüsse zugelassen. Es waren keine so guten Torschüsse dabei. Das macht es einem Torwart natürlich ja einfacher.
Ja, definitiv.
Ja. Okay, welche Lehren ziehst du aus den Playoffs? Ich glaube, dass die Star Bulls in den letzten Jahren ganz viel Lehren aus der vergangenen Saison gezogen haben. So auch wie von letzter Saison auf heuer. Ich denke mal so, Bulli-Quote war wieder überragend eigentlich in der ganzen Saison, auch teilweise dann in den Playoffs. Man hat immer wieder den nächsten Step jetzt gemacht, was vielleicht die Mannschaft noch braucht. Welche Lehren ziehst du, was braucht man für die neue Saison?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich glaube, ich sage, dass es ein bisschen noch mehr Playoff-Mentalität braucht.
Ja, aber was heißt, es waren keine Playoff-Spiele, klar waren es Playoff-Spiele und wir sind halt nicht die Mannschaft gewesen, die halt da über die Härte kommt. Wir sind halt die hart arbeitet und die zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Die, wo jetzt dann nicht irgendwie was großartig verändert, nur weil es Playoff-Hockey ist. Ja, ich bin der Meinung, dass wir durch das, dass wir viel Verletzte gehabt haben, extrem einen Aderlass an Kraft gehabt haben, weil du hast halt der ersten Reihe dann schon gemerkt, okay, gut, jetzt umso länger Spur immer wird, umso mehr der werden die. Und mei, vielleicht hätte man da reagieren müssen einmal im Dezember und vielleicht einmal ein, zwei neue Spieler noch holen müssen. Und aber sonst als Lehre, ich glaube, dass die Jungs alle einen tollen Job gemacht haben und wir haben halt leider nicht das Budget, da jetzt mal sagen, was Dresden hat. Also du kannst ja nicht in der dritten Reihe den LeBlanc noch haben, der wo von der DL kommt. Also.
Der brutal hart gearbeitet hat, finde ich.
Ja, also
das war für mich auch mit ganz ein wichtiger Spiel in die Playoffs.
Ja.
Wenn der vorne angegriffen hat und auf einmal war er beim nächsten Ding schon wieder hinten und hat hinten verteidigt, das war sehr beeindruckend. Aber du hast es angesprochen, also ich denke mal, die Saison war hervorragend. Wenn wir jetzt gehen wir mal von den Playoffs weg, jetzt nehmen wir die ganze Saison her. Fünfter Platz, glaube ich, kann man sehr, sehr zufrieden sein.
Ja, definitiv. Also mit fünften Platz. Also ich hätte jetzt mit Positionen, wo eben dann die Verletzten gekommen ist, dann hast du Weihnachten ein Jahr viele Spiele. Hätte jetzt ich gesagt, also wenn es Pre-Playoffs geworden waren, war ich auch noch zufrieden gewesen. Aber dass die Jungs dann so viele Punkte noch geholt haben und dann auf Platz 5 geendet sind, wo du eigentlich gesagt hast, ja, wenn du jetzt noch ein, zwei Spiele gewonnen hättest, dann warst du sogar Zweiter geworden oder was. Also,
ja. Hättest du auf alle Fälle jetzt Heimrecht gehabt.
Ja, also vollkommen zufrieden.
Die ganzen Ausfälle, du hast das gesagt, da muss man zufrieden sein, dass das natürlich so gelaufen ist. Du warst selber einer von den Ausfällen, wie hast du die Mannschaft in der Phase erlebt? Du warst mit Sicherheit doch natürlich auch nah in der Mannschaft dort, oder?
Ich war eher weg von der Mannschaft, weil ich war
ja
Reha.
Ja, aber du wirst ja
nein, also
mit Sicherheit mit dem einen oder anderen immer telefoniert haben, oder?
Ja, also was ich schon gemerkt habe, als ich dann auch wieder dabei war und wieder im Stadion war, es ist halt zu einer Einheit zusammengeschworen. Also das hast du schon gemerkt, dass das durch das, dass sie mit einer kleinen Truppe immer fortgefahren sind, dass die schon
richtig eng, oder?
Ja, die waren wirklich richtig eng und das hast du auch gemerkt.
Jeder hat so den Charakter von der Mannschaft gelobt, wenn wir so geredet haben, auch in die Podcasts oder danach in die Gespräche. Wie schnell wachsen sowas zusammen und wie schnell merkt man, dass das passt, Maxi?
Ja, ich glaube, das dauert schon seit Zeit. Also ich muss mal sagen, bis Oktober brauchst du schon Zeit, dass du die so findest. Da hast du dann auch viel so Team-Events, da wo du auch mal ein Bierle trinkst miteinander. Dann haben wir natürlich unseren Wiesnbesuch, das schweißt schon zusammen. Meistens, das heißt, es ist blöd, wenn man so sagt, aber Alkohol, wenn man was trinkt, dann kommt man doch ein bisschen ins Gespräch, auch über mal Sachen, die wo jetzt nicht ins Eishockey gegangen, sondern auch mal, ja, wo er herkommt und wie es bei ihm so läuft so im Sommer und sowas. Und das schweißt dann schon eher zusammen.
Und je mehr, dass man in der Kabine erwähnt ist,
ja, dann, definitiv.
Hat man halt auch mehr Gespräche, oder?
Ja.
Okay. Also, diese ganzen Biertischgespräche, wie es früher geheißen hat, gell? Die bringen schon in eine Mannschaft was.
Ja, doch. Muss ich schon sagen.
Ja, dann gehen wir in unser zweites Drittel. Und da wird es ein bisschen persönlich, Maxi. Du hast ja unsere 60 Sekunden schon mal mitgemacht. Mit den Sätzen vervollständigen.
Ja.
Du kennst das schon, aber wir machen es trotzdem. Und diesmal haben wir ein bisschen ganz andere Fragen, was natürlich seine Saison oder die Situation in der Saison betroffen hat. Marinus, stoppst du mit?
Ich bin bereit.
Du auch, Max?
Ja.
Und los.
Als Reha-Patient bin ich?
Einfach.
Die schlimmste Phase für mich war?
Zuzuschauen.
Wenn ich einen Durchhänger hatte, dann?
Bin ich trainieren gegangen.
Die beste Motivation war für mich?
Nur mehr aufs Eis zum kommen.
Das Zuschauen von draußen ist?
Schrecklich.
Am meisten vermisst habe ich?
Die Kabine und die Jungs.
Der Mannschaft konnte ich helfen, indem ich?
Wieder gespielt habe.
Die ersten Versuche auf dem Eis waren?
Anstrengend.
Als ich grünes Licht vom Arzt bekommen habe?
Habe ich mich gefreut.
Als erstes habe ich danach angerufen?
Meine Freundin.
Am meisten nachzuholen hatte ich?
Ach, konditionell.
Das erste Spiel nach der Pause war?
Schön.
Ohne Eishockey wäre mein Leben?
Langweilig.
Sind wir durch?
Jetzt sind wir durch.
Sehr gut. Als Reha-Patient bin ich einfach.
Ja. Also, ich war ja stationär auf Reha,
ja,
in Endorf, weil ich gesagt habe, ich wollte nicht hin und her fahren und es war kontraproduktiv gewesen für meinen Rücken. Und der Doktor hat auch gesagt, ich soll möglichst Sitzen vermeiden und deswegen habe ich gesagt, du, ich gehe stationär. Und da war mir eigentlich nur das Wichtigste, dass mein Bett passt hat und das Essen einigermaßen geschmeckt hat. Alles andere war mir eigentlich relativ wurscht. Ich habe nicht einmal einen Fernseher gehabt im Zimmer. Also ich hab meine Playstation dabei gehabt und habe da halt dann Netflix geschaut, aber ich habe keinen Fernseher gebraucht.
Okay, was schaust du dann?
Ja, alles Mögliche. Irgendwelche Sportserien, Sportdokus und
ja, irgendwelche was, was Filme. Hast, was hast du für Sportdokus angeschaut? Welche hat dich fasziniert?
Also zum Beispiel bei Amazon Prime habe ich das mit Toronto angeschaut. Dann habe ich, was habe ich noch angeschaut?
Über die Maple Leafs quasi, oder?
Ja, genau. Ja. Das habe ich angeschaut. Noch eine über das Eishockey, aber da fällt mir der Name gerade gar nicht ein.
Was war das Besondere
an? Ja, einfach so den Hintergrund auch in der NHL zum sehen, wie die Kabine da ausschaut. Das ist, ich war zwar schon in der NHL-Kabine und Nachwuchskabine und die Stadien und so, ist alles bombastisch, aber so der Hintergrund, der Ablauf, wie es bei denen so ausschaut, wie die in der Früh kommen, gibt es Frühstück, dann gehen die trainieren, dann haben die trainiert, dann gibt es Mittagessen und dann gehen die erst heim und so. Also so professionell einfach, das, keine Ahnung, das gefällt mir immer. Ich schaue auf YouTube, gibt es auch das Behind the Beef von Boston, schaue ich mir ganz gerne an. Oder Road to Winter Classics, das ist schon interessant, wie da hinter die Kulissen auch gearbeitet wird. Ja.
Welche NHL-Kabine hast du gesehen? Wie kommst du da hin?
Detroit, das war, wir waren in Windsor, da war diese Under-17 Hockey Challenge, da haben wir auch die NFL-Kabine angeschaut von Detroit, da das Indoor-Stadion haben wir besichtigt, ins Baseball-Stadion sind wir leider nicht reingekommen.
Und wie war das für dich?
Ja, das sind also ganz andere Dimensionen.
Also als 17-Jähriger, wenn man dann da in der Kabine drin steht.
Das ist unglaublich.
Wer war da bei Detroit? Auf welchem Platz hast du geguckt?
Ja, ich sehe es noch immer nicht. Okay. Wir sind da nur einmal kurz durch, weil da war nur die alte Arena.
Ja.
Okay. Und nein, war toll. Also.
Schön. Ja, deine Verletzungshistorie hat im Sommer schon angefangen. Und jetzt komme ich auch nochmal zurück auf Folge 41 von unserem Podcast. Da hast du uns ja erzählt, dass das war im September. Da hast du uns erzählt, dass ja da schon ein bisschen Probleme da waren. Aber du warst jetzt, glaube ich, nicht ganz untätig heute schon, oder?
Nein, ich habe halt schon Reha hinter mir mit ein bisschen Wassergymnastik, ein paar Sprünge und so. Und dass mein Rücken wieder besser wird.
Das war, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum du ein wenig später in die Saisonvorbereitung eingestiegen bist.
Genau, ich habe ich habe einen leichten Bandscheibenvorfall gehabt und das hat sich dann also auf mein Gesäß ausgewirkt, dass mein Nervenkanal hat keinen Platz nicht gehabt und deswegen habe ich immer Schmerzen gehabt im Fuß und das hat sich bis ins Wadl reingezogen. Und jetzt sind wir relativ gut dabei, dass mein Rücken gut ist, da habe ich keine Schmerzen mehr, aber mein Gesäß macht ab und zu noch ein bisschen Probleme, deswegen auch. Ja, also wie du gerade da abgespielt hast, das war ja noch am Anfang, da habe ich ja wirklich. Ja, bin ich spart eingestiegen wegen Cortisona. Ich habe Cortisona genommen 14 Tage lang und dann war es auch besser. Und dann habe ich eben auch noch Reha gemacht in Indorf und mit Wassergymnastik und sowas, dass ich halt auch fit werde. Und es war eigentlich wirklich, es war gut alles. Und ich habe es aber immer nur so gemerkt, dass halt mein Gesäß wirklich, dass ich Schmerzen gehabt habe. Also wenn ich nach dem Autofahren, wenn ich heimgefahren bin, vom Training aufgestanden bin, das hat 3 Minuten gedauert, bis ich gerade gestanden bin. Und dann ist halt auch daheim nicht mehr recht viel gegangen, da ist nur noch Mittagessen und dann ins Bett und die ausruhen. Also mehr war leider nicht mehr möglich. Und dann war Länderspielpause und dann haben wir beschlossen beim Ärzteteam, ja, ich gehe nochmal ins Krankenhaus und kriege Spritzen, dass eben dieser, weil der Nerv so entzündet war, dass sich der Nerv beruhigt. Und dann habe ich das gemacht und dann war das eigentlich relativ gut, aber dann hat es angefangen, dass ich jede Woche irgendwas anderes gehabt habe. Also entweder habe ich dann wieder eine Woche lang Rückenschmerzen gehabt oder mein Arsch hat weh da oder es hat dann bis ins Wadel wieder reingezogen, dann war es vielleicht nur bis zum Oberschenkel der Schmerz, dann war es einmal wieder gut.
Ist es dann, weil du vielleicht eine verkehrte Haltung, Schonhaltung
ja,
und so weiter,
dann
macht dir was anderes kaputt?
Keine Ahnung, auf alle Fälle. Jede Woche war irgendwo woanders hat es gezwickt und dann habe ich nochmal MRT gehabt und da ist dann eben dann rausgekommen, dass halt keine Vorwölbung mehr ist, die wo man so eben, wenn wir es behandelt haben, weggekriegt, sondern dass mittlerweile halt ein Bandscheibenvorfall ist. Und dass die Bandscheibe halt auf den Nerv aufgedruckt und dass ich deswegen, ich habe dann ein Taubheitsgefühl gehabt und Ich habe dann, ich weiß nicht, das war gleich 4. Dezember oder was, habe ich Eistraining gehabt und ich habe einen Schrittschuhlaufen können. Und dann denke ich mir so, hey, das bin doch nicht ich. Und dann bin ich zum Floppo hingegangen, du, jetzt wollen wir mal Eisen wechseln, weil ich glaube, du hast nicht geschliffen. Und dann nehme ich die neuen Eisen her und dann, ja, das ist genauso schlecht gewesen, gell. Und dann, ich habe beim Übersetzen gemeint, ich fahre jetzt mal hin. Ich habe nicht über den Fuß drüber steigen können, also ist nicht gegangen. Und ich habe auch meine Zehen nicht anziehen können. Und dann bin ich runter und dann habe ich mit dem Athletik-Floppo dann halt so ein paar Übungen gemacht. Und der hat gesagt, ja, du kannst ja deine Zehen gar nicht hochziehen. Also Fersenstand ist nicht gegangen wirklich links. Und dann bin ich eben zur Margit, dann haben die Bullen nochmal angeschaut. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall, der operativ entfernt werden muss. Und dann habe ich Gott sei Dank aber schon einen Kontrolltermin ausgemacht gehabt, an Doc Sparer. Der war eben dann in Endorfer bei einem Doktor, der wo mich dann schlussendlich operiert hat. Und der hat die Beutel auch nochmal gesehen und der hat gesagt, ja, also jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir operieren müssen. Und er hat gesagt, ja, wie er es halt macht, er klemmt den Nerv dann rüber. Und es war wirklich nur so, dass die Bandscheibe halt rausgedrückt hat und auf meinen Nerv draufgedrückt hat. Und das hat die ganzen Schmerzen verursacht. Und dann habe ich einen OP-Termin ausgemacht, der ist dann leider noch mal eine Woche verschoben worden, weil der Doktor krank war und dann hätten sie noch geschaut, dass ich woanders operiert worden war. Aber ich muss sagen, ich war dann so sicher mit dem Doktor, da habe ich gesagt, du, ich warte lieber noch eine Woche, bis der fertig ist. Der hat alles mit mir besprochen, ich habe ein gutes Vertrauen zu dem und dann habe ich mich der schlussendlich operiert in Brien.
Ja, wir haben im Sommer mit Marius Möchel lang geredet. Der hat gesagt, Ibuprofen war sein ständiger Wegbegleiter. Wie war das bei dir?
Ja, war bei mir auch so. Also ich glaube, ich habe in den 22 Spielen habe ich gemacht, ich glaube, ich habe ein einziges Spiel ohne Ibu spielen können und ich habe dann nicht nur 400er gebraucht, sondern ich habe dann eher 1200er gebraucht. Also das irgendwas, also dass ich schmerzfrei war, dass ich das abrufen habe können, was ich spielen habe können.
Hat das dann auch zu der Entscheidung mit dazu beeinflusst, weil so kann es ja nicht weitergehen, so schädigt man sich ja dann für die Zukunft.
Ja, du, wie gesagt, der Doktor hat die Beutel dann angeschaut und er hat gesagt, du, es ist ein Routine-Eingriff für mich, du hast genug Bandscheiben da, also meine Bandscheiben ist dick genug, wenn du so die anderen im Vergleich anschaust und da drückt es halt was raus und das hat er halt weggenommen und so ist der Spinalkanal oder wie der heißt, ist halt frei gewesen dann und dann war halt der Nerv auch nicht mehr abgedruckt und jetzt bin ich schmerzfrei.
Gott sei Dank, aber mir stellt sich oft die Frage, wie viel ist man bereit zum Tor für die Karriere oder für die eine Saison, was vielleicht danach irgendwann einmal fürs Leben schlecht ist?
Ja gut, aber ich war nicht mehr drum rumgekommen. Also selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, ich höre auf mit dem Sport und ich muss ja irgendwo auch Geld verdienen. Ja. Also ich muss ja arbeiten danach.
Ich meine nicht die Operation, ich meine die Schmerzmittel.
Ja Gott, das... Ich habe dann im Krankenhaus auch gesagt, ich habe im Krankenhaus genau noch am Tag danach ein Schmerzmittel genommen und habe gesagt, ich mag keine Tabletten mehr nehmen, nichts mehr. Also ich habe dann nichts mehr genommen. Das erste Mal, wo ich noch was genommen habe, das war dann auf der Reha, weil der mir gesagt hat, ja, die Tabletten, wenn ich jetzt nehme, da kommt das Gefühl, weil ich habe, mein Zeher war ja taub.
Ja.
Dann, das beschleunigt das ein bisschen, aber da habe ich dann 3 Tabletten genommen und dann habe ich gesagt, ich mag nichts mehr nehmen. Ich mag meinem Körper nicht noch mehr irgendwas von außen zufügen, was nicht sein muss. Und dann ist aber, wo ich aufgehört habe, ist auf einmal das Gefühl wieder da gewesen. Also, und seitdem habe ich nichts mehr eingeschmissen.
Schmerz- und tablettenfrei.
Ja, Gott sei Dank. 20. Was ich brauchte, war mein Aspirin, weil ich Kopfweh gehabt habe. Von dem her.
Das lassen wir mal gehen.
Ja, aber Schmerzmittel so, nein.
Ja, kommen wir zur Reha. Du bist operiert worden, wie schnell bist dann gleich in die Reha eingestiegen?
Ja, ich bin am 17. Dezember operiert worden und dann habe ich erst einmal 4 Wochen lang nur liegen oder nur stehen dürfen. Also klar, Toilettengang ist was anderes, aber jetzt zum Essen oder so.
Das Weihnachtsessen war im Stehen dann, oder? Was bei dir?
Nein, da habe ich mich schon dann nicht einmal 20 Minuten hingesessen, aber... Er hat wirklich gesagt, ich soll Sitzen vermeiden, weil wir brauchen da hinten, das muss alles schön zuwachsen und das ist halt nur, wenn ich liege oder wenn ich stehe. Und so bin ich halt dann, ich bin glaube ich 2 Monate kein Auto nicht gefahren. Nichts, das war dann auch ein Highlight, wo ich dann das erste Mal Auto gefahren bin.
Weil?
Ja, weil es, wenn du 2 Monate lang nicht Auto fährst, das ist so normal eigentlich für jeden. Ja, jetzt fahre ich mich schnell Einkauf oder was und du bist einfach 2 Monate lang nicht gefahren. Ich bin gefühlt, ich habe 2 Monate lang nicht mein Wohnort verlassen, also geschweige denn das Zimmer. Also ich bin, wie gesagt, die ersten 3 Wochen bin ich war glaube ich 2 Mal draußen. Sonst bin ich wirklich nur rumgelegen oder gestanden oder habe mal vielleicht ein bisschen was aufgeräumt, aber dann auch nur, wenn ich irgendwie was heben habe müssen, nur mit Gurt. Mhm. Und dann bin ich eben am 17. oder glaube 17. oder 16. glaube ich, bin ich in den Drehhard angegangen.
Okay. Ja, und dann so langsam rantasten, oder wie lange warst du dann beschäftigt? Du warst stationär, hast dann wie viele Stunden warst du dann im Einsatz?
Ah, ich war eigentlich den ganzen Tag war im Einsatz. Das ist oft, es war
unterschiedlich. Wenn du keinen Fernseher hast, dann weißt du nicht, was du
hast. Nein, ich war, da gibt es in der Früh Frühstück, ist wie im Hotel eigentlich, war ganz schön. Gehst in der Früh los, Frühstück, dann hast irgendwelche Anwendungen, Wirbelsäulengruppe, da wo du halt wirklich ganz langsam die rot hastest, wie weit du gehen kannst. Und dann hast du auch da Wassergymnastik. Was habe ich Neues gehabt? Nur ein paar Anwendungen. Physio habe ich dann auch noch gehabt. Und ja, dann
durchgetaktet.
Ja, und dann habe ich hätte ich auch noch so Seminare gehabt, aber das hat sich dann überschnitten immer mit meinem Training. Mhm. Weil da war ich dann drüben im ambulanten Reha-Zentrum, weil mit denen arbeiten ja wir zusammen da. Mit dem Dirk habe ich da immer schön trainiert, 2 Stunden. Ja. Und dann war ich Gott sei Dank entlassen.
Da waren ja immer andere Sportler dort, oder?
Ja, ich war eigentlich.
Warst du?
Ich war von der Eishockey-Fraktion, einer war eigentlich aus Augsburg gekommen, der hat aber dann die Reha abgesagt. Und sonst war ich eher mit der von der Bundespolizei.
Mhm, Wintersportler.
Ja.
Könnte man auch ganz nett in Kontakt mit so
einem. Ja, ich habe halt Einzeltherapie gehabt, also ich bin jetzt nicht wirklich in Kontakt gekommen mit einer, aber ich habe es halt gesehen.
Ja, mir hat Norman Hauner aus seiner Reha erzählt, dass er da andere Sportler drauf hat und dass das höchst interessant war, dann mit denen zum Ratschen, wie die so auch arbeiten und von den Triathleten war er ganz begeistert, hat gesagt, das sind komplett Verrückte.
Ja, also die spinnen wirklich.
Aber du hast jetzt da gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt.
Nein, nicht wirklich.
Okay. Ja, dann reden wir über die Rückkehr aufs Eis. Marinos.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, du bist nicht lange auf dem Eis gestanden, bevor du das erste Spiel gehabt hast. Wie waren denn so die ersten Schritte dann auf dem Eis wieder?
Ja, war schon schwierig, mal ganz ehrlich sein, weil ich war 2,5 Monate oder was nicht am Eis und dann machst du die ersten paar Schritte aufs Eis und du fühlst dich noch so ein bisschen unsicher, als wenn du im August das erste Mal aufs Eis gehst, du hast neue Ausrüstung, aber es war ja alles schon eingelaufen, weißt du, wie man. Und war schon ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich ehrlich bin, weil ich war davor noch nie wirklich länger verletzt, also vielleicht einmal eine Woche oder was. Aber sonst habe ich noch nie irgendwas gehabt. Toi, toi, toi. Aber war wirklich komisch.
Was war jetzt komisch? Das erste Eistraining oder das erste Autofahren?
Ja, war beides total komisch. Also wirklich, das war echt. Als ich das erste Mal Auto gefahren bin, ich habe wirklich Angst gehabt. Ich bin das erste Mal nicht ohne Freundin gefahren. Also die haben gesagt, du musst mitfahren, weil ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das erste Eistraining, mein Scheimgefühl, du hast kein Gefühl nicht an der Scheibe, dann fällt der Schlittschuhlauf vielleicht noch ein bisschen schwer, aber das ist dann relativ schnell wieder gekommen. Also das zweite Training war dann schon viel einfacher, aber war halt extrem anstrengend, weil ich halt viel ausdauertechnische Sachen nachholen habe müssen, weil nur auf dem Radl in der Reha holst du ja nicht die Ausdauer, die brauchst du schon am Eis. Also das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Du hast dann irgendwann einmal ein gelbes Trikot gehabt. Erst bist du mal so ein bisschen mit, oder?
Ich habe am Anfang, also ich hab gleich gesagt, gelbes Trikot ohne Körper, dass sie auch wissen, okay, behutsam. Und ich bin auch mit so einem, ich habe zwar so einen Bauchgürtel drauf gehabt, aber das war eher nur für meinen Kopf. Mhm. Mit dem habe ich jetzt auch gespielt und der bringt eigentlich nichts. Der hat nur hinten noch zwei so Streben drin, falls ich jetzt mal einen Crosscheck kriege oder so, dass ein bisschen abdämpft, aber...
Wie ist das so? Wie so ein Airbag oder wie man
das? Nein, das ist... zu mir haben sie mal gesagt, das ist der Bauchweggürtel. Nein, das ist einfach nur...
Kannst du mir den einmal leihen?
Bestimmt, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Nein, das ist einfach nur so ein Gürtel, da wo hinten im Rücken, glaube ich, vier Streben sind drin, und zwei habe ich dann sogar ausgemacht von der Seite. Und einfach nur ein bisschen was für den Kopf, da ist auch okay, ich bin da hinten stabil, mein Rumpf ist stabil, das ist alles tight und ja.
Wie ist denn das? Man sagt das ja oft bei Schulterverletzungen, dass das im Kopf dauert, bis man das draußen hat. Wie ist denn das beim Rücken bei dir gewesen?
Ja, es dauert wirklich. Also du gehst da ein bisschen anders in den Zweikampf rein. Also wie gesagt, das ist, es sitzt schon tief drinnen, weil du sagst, okay gut, vor allem ich habe ja auch nicht so lange Vorlaufzeit gehabt. Ja. Ich habe, wie gesagt, glaube ich, 5 oder 6 Trainings gehabt und ich glaube ein Training, wo ich vorher gesagt habe, mit Körperkontakt. Also das ist schon tief drinnen und das hast du auch gemerkt. Im ersten Spiel bin ich eher ein bisschen behutsamer hingegangen und dann im zweiten Spiel, wenn es dann wirklich, okay, jetzt musst du battlen und du musst ins Eck rein, dann kommt es, dann vergisst es du ja, aber so das erste Spiel, das ist schon...
Man tastet sie
so. Ja, ja, man tastet sie ganz langsam ohne. Hm.
Ja, wirst du dann wieder auf dem Eis warst, so, man kriegt da dann auch die Meldungen, ich glaube, wir haben dann einmal kurz gesprochen, wo es dann gesagt hat, ich möchte schon nochmal auch, vielleicht ist nach der Saison, solange noch Eis ist, dass ich einmal Eis habe noch oder dass ich wieder aufs Eis zurückkehre, bevor es abgetaut wird. Und dann... wären aber die Hoffnungen aber größer, dass es besser läuft. Dann haben zu mir auch die Meldungen gekommen, du beim Maxi, da läuft der Heilungsprozess super. Wie ist das so bei dir gewesen? War da wirklich gleich noch die Hoffnung da?
Ja, ich habe mit dem Dirk, mit meinem Trainer eben geredet und der hat in der ersten Woche gesagt, boah, also das wäre glaube ich nichts mehr. Gell? Und dann, aber von Tag zu Tag ist es immer besser geworden und ich habe immer mit mehr Gewicht da trainieren können. Also so nach hinten gehen für den Rücken halt. Und dann in der letzten Woche habe ich eigentlich ganz normal trainiert. Also was ich gesagt habe, habe ich ganz normal gemacht, auch mit voller Belastung. Und dann hat er sich schon vorstellen können, okay gut, dass ich eventuell spiele. Und dann habe ich aber gesagt, ja, meinst du nicht, dass es noch ein bisschen zu früh ist? Und dann habe ich auch gesagt, du, ich warte den Arzttermin ab, was der sagt. Weil das ist der, wo mich operiert hat, der weiß, wie es da drin ausschaut. Und der hat dann gesagt, du, er hat mit den Ärzten gesprochen in der Klinik und er hat sich das auch nochmal alles angeschaut und der hat gesagt, also er sieht keinen weiteren Grund, dass ich jetzt halt nicht irgendwie meinem Sport oder meinem Beruf nachgekommen. Und dann bin ich ja gleich reingefahren am Montag dann, hab denen alle das gesagt, also du, der Doktor hat gesagt, ich komme wieder und ich darf wieder dann mittrainieren, Vollgas und dann... Ja, ist ja am Freitag schon der Einsatz gekommen.
Wie waren denn so die Emotionen, wie du das gehört hast? Ich darf wieder.
Ja, ein bisschen zweigeteilt, weil du hast es schon im Hinterkopf, hey, du hast eine Rückenverletzung gehabt, die wo jetzt nicht so ohne war und die wo auch wieder auftreten könnte. Also es ist nicht so, dass er sagt, das kommt jetzt nie wieder, nur weil er mich operiert hat. Ja.
Ein bisschen Mischung zwischen Lust und Schiss, oder
was? Also, ja, schon so. Also ich habe mich schon wahnsinnig gefreut, endlich wieder aufs Eis. Dann hast du da noch einen Haufen Zuschauer da gehabt und alles. Also war schon schön. Also wie gesagt, war schon wirklich schön, aber es war ein bisschen zweigeteilt, ja. Ich habe ein bisschen Angst wirklich auch gehabt, muss ich ganz ehrlich sein, weil nach 3 Monaten raus, das erste Spiel und dann gleich Playoff-Spiel. Ich hätte nichts gesagt, wenn es jetzt am Anfang der Saison, wenn ich operiert war, und ich war im Dezember eingestiegen, weil dann bist du noch mitten in der Saison. Aber
wenn es jetzt der 28. Spieler gewesen wäre oder sowas, ja, aber gleich in die Vollen.
Du steigst während die Playoffs ein, also das ist, ja, das spielt auch ein bisschen im Kopf eine Rolle, dass du ein bisschen vorsichtiger bist und zurückhaltend. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Ich habe geschaut, dass ich kurze Wechsel fahre, dass ich die Jungs, die wo vor mir spielen, Shane und so ein bisschen entlaste, dass die ein bisschen durchschnaufen können und ja, dass wir hinten nichts operieren lassen.
Ja, du hast dann an der Seite von Tobi Beck gespielt. Das ist ein junger Spieler. Ich glaube, ich habe es vorher noch nie zusammengespielt gehabt in einem Spiel. Wie war das dann? Playoffs, so lang raus, neuer Reihenpartner, junger Reihenpartner?
Ich glaube, das war heuer die erste Saison, wo ich wirklich mit einem Jungen spielen habe müssen. Also davor mit dem Grippi und wir haben das eigentlich relativ gut gelöst immer. Also Ich habe versucht, ihn zu führen, und es war beim Tobi ja so. Und ich muss sagen, der hat mir gut geholfen. Also der hat dann, ich habe gesagt, du, ins Eck, erstes Spiel gestern mal lieber du. Ich bleibe lieber vor dem Tor stehen und dann schauen wir mal. Und ich schreie dazu. Und nein, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Wir waren ohne Gegentor und nein, hat passt.
War das so, dass du mit deiner Erfahrung ein bisschen geführt hast und er aber mit seiner Kraft destabilisiert
ja,
hat?
Ja, so ungefähr war es.
Ja. Wie siehst du seine Entwicklung?
Ich finde, er hat eine sehr positive Entwicklung gemacht. Ich finde, dass sein Schritt damals war gut, dass er gesagt hat, okay, er geht von Rosenheim Nachwuchs in die Oberliga und spielt da mal fest und hat da wirklich viel Eiszeit gehabt. Die haben ein Piting vorher auf ihn gebaut. Also. Mhm. Und jetzt der Schritt zurück zu uns, also ist ja kein Rückschritt, nicht, sondern einfach nur das Zurückkommen. Sehr positiv. Mhm. Also der hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Der hat auch mit Selbstvertrauen gespielt. Also finde sehr positive Entwicklung.
Ja. Gut. Dann gehen wir ins letzte Drittel, Maxi. Schauen wir nach vorne. Wie schaut denn bei dir der Sommer aus?
Gute Frage, ja. Nein, ich meine, jetzt haben wir erst einmal am Sonntag noch die Abschlussfeier. Dann werde ich mich erst einmal einrichten, wie ich im Sommer wie ich ihn gestalten möchte, mit Supplements, ich brauche ein bisschen Eiweiß und sowas. Ja. Dann brauche ich neue Turnschuhe, die muss ich erst einmal noch kaufen im Sommertraining.
Die werden nicht das Problem sein.
Nein, dann geht er am 13. Das ist zwar, glaube ich, ein Sonntag. Beim Sonntag, da werde ich nicht anfangen, aber es steht auf unserem Plan drum. Also ich werde am Montag dann anfangen. Sommertraining auf dem Plan und dann werde ich mich langsam ohne Tasten, was halt Jari oder Flo von mir verlangen.
Wärst du noch bei der Reha mal?
Geplant ist es nicht. Also Flo und Dirk sind im Austausch.
Mhm. Die werden vielleicht ein paar spezielle Übungen
ja,
für die.
Ja, aber sonst war eigentlich jetzt nicht geplant, dass ich bei der Reha mache. Mhm. Also so, mein Rücken ist hergestellt, also ist auch, glaube ich, so stark wie nie zuvor, ja. Wenn man so die Tests und die Übungen ausschaut, aber nein, war jetzt nicht geplant, dass ich noch mehr Reha mache.
Im letzten Podcast hast du erzählt, dass du den letzten Sommer ein bisschen speziell trainiert hast, um nochmal kompakter zu werden, stabiler zu werden. Planst du wieder sowas?
Nein, muss ich ganz ehrlich sein, nicht, weil ich glaube eben durch das, dass ich so schwer trainiert habe, das begünstigt hat, dass eben dieser Bandscheibenvorfall gekommen ist. Mhm. Heuer im Sommer liegt eher so mein Fokus auf Schnelligkeit, Sprünge und sowas, so die ersten 3 Meter am Eis, die wo dann explosiver kommen, das ist eher so der Fokus und eher wieder ein bisschen Gewicht verlieren, dass ich schneller wäre, also eher Fett abbauen, weil ich überhaupt schon ein bisschen, wenn du in Bayern lebst, weißt du selber, da isst man gerne mal ein Schweiners und sowas. Ja. Und eher ein bisschen prozentual Fett verlieren und ein bisschen kompakter werden. Und, aber nicht mehr so schwer, weil ich war, das hat es glaube ich davor noch nie gegeben, mit dem Stretchy, der zweitschwerste in der Mannschaft. Und früher, wenn ich Stehfranz-Zeiten zurückdenke, wenn der in die Kabine gekommen ist und gesagt hat, und voll, wie viel Gewicht hast, ja, 75, ja, jetzt leicht. Das, und jetzt ist es genau andersrum, jetzt bin ich eher einer der Schwaren. Also, nein, eher ein bisschen Gewicht verlieren und mehr.
Wie viel mal runter?
Jetzt habe ich, glaube ich, was habe ich, 88, so 85, 84 mehr ich gerne haben, aber ja, weniger fett. Ja, finde ich auch. Und mehr auf Ausdauer heuer gehen. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, oder ich auch vernachlässigt, weil ich gesagt habe, okay, gut, das hole ich mir dann halt, wenn die Eisfitness kommt und in den ersten 2 Wochen. Und da habe ich dann leider schon die Rückenprobleme gehabt eben. Und ja, da mehr Radl fahren, mehr Laufer gehen, mehr Ausdauereinheiten machen und ja.
Es ist ja noch ein bisschen Zeit, es ist noch ein bisschen Eis in Rosenheim. Es ist ja noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, bis abtaut wird. Wirst du das jetzt nutzen oder sagst du erstmal komplett weg vom Eis wieder?
Nein, eher komplett weg. Also ich habe mein Zeug schon backelt in der Kabine. Ich habe schon ein Jahr ist für die nächste Saison einbackelt.
Bloß nicht tun schon.
Ja, die schmeiße ich noch weg. Nein, also mir bringt das jetzt persönlich nichts, weil da kommt meiner Meinung nach nur Schmarrn raus. Mhm. Wenn du jetzt da freiwilliges Training hast und du machst irgendwelche Sachen und dann ist vielleicht auch kein Trainer auf dem Eis und so und dann machst du irgendeinen Schmarrn, falls blöd hier und dann ist der nächste Schererei da und das brauche ich jetzt nicht. Also ich konzentriere mich jetzt, ich sortiere mich jetzt, ich konzentriere mich dann aufs Sommertraining und ja.
Keine Scherereien, schauen wir noch auf die paar ernsten Sachen, die noch auf dem Rosenheimer Eis stattfinden. Max, jetzt haben noch ein paar Highlights. Donnerstag und möglicherweise am Freitag spielt die U17 Halbfinale am Deutschen Meisterschaft. Was sagst du so dazu, zu den Jungs?
Finde ich sehr, sehr positive Entwicklung vom Nachwuchs her, weil ich glaube, wir sind die letzten Jahre ein bisschen zurückgehängt, also auch mit der DNL und so. Und aber finde ich schön, ich glaube, sie spielen gegen Mannheim, gell? Das erste Spiel haben sie mit einem Tor Unterschied, Tore Unterschied verloren.
Zwei Spiele verloren, eins mit einem Tor.
Und ja, genau, das habe ich, gelesen. Und mei, ich glaube, in Rosenheim ist das schon machbar, dass man einmal so einen Hochkaräter schlägt.
Wärst du zuschauen?
Kommt drauf, wo waren die Spielen. Ob ich da nicht schon ins Bett muss.
Sandmännchen kommt, Donnerstag 19 Uhr.
Kann sein, dass ich zuschaue.
Okay. Wie war das so bei dir in der U17? Ich meine, Halbfinale um Deutsche Meisterschaft ist für die Jungs mit Sicherheit was Besonderes, auch wenn man in Mannheim dann auch spielt. Wie war das so in deinem Alter U17? Außer, dass du in der NHL-Kabine schon warst.
Ja, bei mir war das ja, da war ja noch ein anderes System. Da war ja noch, ich war da in Grafing und da war ja Jugendbundesliga und Juniorenbundesliga und ich glaube, das eine war bis U21 oder U20 oder so und das andere war dann bis 17 oder bis 18 oder so. Ja, wir haben auch gute Spiele gehabt, also wir haben damals gegen Kauf Bayern spielen müssen und war nicht gegen wen noch ist, Kauf Bayern, dann glaube ich, sind wir sogar nach Preußen Berlin gefahren. Waren auch gute Spiele, also vermisst das ein bisschen, dass da jetzt eher DNL 3 gibt, sondern also für das alte System, glaube ich, also finde ich besser, dass du früher DNL bist, dass das bis 18 oder bis 9, ich weiß nicht, war und...
Aber kannst du nachvollziehen, also ich meine, die Jungs, die spielen in Mannheim, reisen am Tag und mit Übernachtung und sowas, das glaube ich schon ein Highlight für sowas.
Schon, aber es ist schon anstrengend auch. Also das ist, hört sich alles immer recht und schön an, du fährst einen Tag früher auf, du hast dann da oben zwei Spiele, übernachtest im Hotel, bist nur mit den Jungs, aber es zehrt schon auch an Energie. Also das war schon auch immer, also wir haben glaube ich mal ein Wochenende gehabt, da haben wir in Köln gespielt, da ist Köln DNL abgestiegen, da haben wir in Köln gespielt. Ich habe andersrum, ich war am Freitag war ich noch mit der ersten in Nauheim, da ist Nauheim in dem Jahr aufgestiegen. Und dann bin ich von Nauheim mit meinem Paar und noch ein paar Spätzl, die haben dann so eine Rundtour gemacht, die haben mich einbackelt mit meiner Taschen, dann sind wir nach Köln gefahren oder kurz vor Köln haben wir da irgendwo geschlafen. Dann sind wir nach Köln gefahren, dann bin ich im Hotel gewesen, die sind was Mittagessen gegangen und dann bin ich zum Trainingsgelände eben zu Köln gefahren und dann habe ich da gespielt und dann bin ich erst mit dem Bus mit und dann sind wir nach Frankfurt gefahren. Also das war eine Höllentrippe.
Okay.
Aber es hört sich alles wirklich recht und schön, aber es ist schon anstrengend. Ja. Aber die Jungs haben bestimmt einmal das Gaudi.
Also. Halbfinale und Deutsche Meisterschaft, immer schön.
Definitiv.
Ja. Gut, das nächste Highlight, was dann noch ansteht, 26. April, Länderspiel Deutschland-Österreich. Das vorletzte in der WM-Vorbereitung dürfte auch interessant werden, oder?
Ja, definitiv, weil da sind wahrscheinlich schon alle dann da, auch die, wo enten vielleicht nicht in die Playoffs gekommen sind. Also ich hoffe mal auf Seider oder sowas. Und mei, ich glaube, das ist auch für die Stadt sehr schön, dass du so ein Event da herkriegst. Vor allem, weil sie jetzt das Stadion so schön aufgehübscht haben. Und mei, ist wieder große Werbung auch für den Landkreis.
Was erwartest du dir von der Nationalmannschaft so in dieser WM?
Also ich werde bestimmt jedes Spiel verfolgen. Also auch die anderen Nationen, ich schaue gerne Eishockey an.
Möglicherweise natürlich auch mit ein bisschen Rosenheimer Couleur in der deutschen Mannschaft.
Ja gut, auf das hoffen wir, ist die Frage, ob er mag oder nicht, oder? Also
ja, ob es Lukas Reichel, Gruber Möglichkeiten bestehen, ja.
Ja, ich hätte jetzt...
Also geht um die Versicherung.
Gut, der Grubi...
Geht um die Versicherungsgeschichten wahrscheinlich.
Ja, gut, aber ich glaube, die haben beide noch Vertrag, oder?
Ja, ja.
Also dann kommt es halt drauf, ob der DEB das halt bestätigt oder nicht. Ich bin jetzt eher am Hager-Party, ob der nochmal angreifen möchte, den würde ich schon gerne nochmal sehen.
War unwahrscheinlich schön, haben zum
sehen. Ja, ja, schau ich mir bestimmt an.
Und ja, Viertelfinale Pflicht für die deutsche Mannschaft, oder?
Es kommt wirklich darauf an, welchen Kader sie beieinander haben. Aber ich sage, wenn sie einen einigermaßen guten Kader beieinander haben, dann, ja, dann können wir die großen Nationen ärgern.
Darauf freuen wir uns, Maxi. Und wir freuen uns auf auch die nächste Saison bei den Star Wars mit dir. Letzte Frage noch. Du warst ja immer der Marathonmann. Alle Saisonspiele bestritten und so weiter und so fort. Jetzt war es das erste Mal, glaube ich, also vielleicht waren einmal ein, zwei Saisonen dabei, wo einmal zwei, drei Spiele gefehlt hast, aber jetzt war es das erste Mal, wo du viele Spiele gefehlt hast. Diese Rekordmarke Micky Rohner, ist die noch im Hinterkopf?
Ja, die ist noch im Hinterkopf, aber wie viel hat er? Ja, über 700 und was habe ich jetzt?
750 ist er gar nicht, wenn es bei Micky gewesen sei. Du bist bei, schätze ich mal, so 540, 550, kann ich sagen.
Ja, ich glaube.
Oder 530, irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas. Also Platz 2, mir hätte ich auf alle Fälle, ich weiß nicht, wer vor mir ist, ob der Gotti oder so noch vor mir ist.
Kann sein.
Oder der Daxl sogar noch.
Ja, ja.
Also die mir hätte ich schon noch knacken und dann schauen wir mal, was kommt.
Okay. Aber ist noch nicht vergessen.
Nein, ist auch noch nicht vergessen. Ich habe auch mal reingeschaut, ich glaube, punktetechnisch bin ich auch gar nicht so schlecht bei den All-Time-Scorer dabei.
Auf gar keinen Fall.
Also. Ja, mal schauen. Du.
Es gibt schon noch was zum Erreichen.
Ja, definitiv.
Wunderbar.
Wir haben einen Aufstieg auch noch vor uns.
Besser Schlusswort gibt es ja gar nicht.
Eben.
Maxi, vielen herzlichen Dank. Das war Ausgabe 67 von Hart gecheckt. Immer wieder schön mit dir zum Ratschen. Danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Und danke. Eine schöne Sommerpause.
Danke.
Die OVB Sportredaktion macht keine Sommerpause. Wir machen weiter mit Hart gecheckt, werden weitere Folgen produzieren. Natürlich auch zu dem Länderspiel. Und so weiter und so fort. Gefreut euch drauf und wir freuen uns, wenn ihr weiter reinhört. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.